Können wir uns Entwicklungspolitik noch leisten?
Darüber sprechen wir mit Svenja Schulze, unserer Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie erklärt,
warum Entwicklungspolitik auch knallharte Interessenspolitik ist.
Warum sich Putin freut, wenn wir bei der Entwicklungszusammenarbeit kürzen.
Und ja, wir reden auch über die Radwege in Peru und wie das damit zusammenhängt.
Los geht's! Hallo, ich bin Flora und arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion im Bundestag. Genauso wie Simon.
Hallo.
Wir sitzen hier mit Svenja in ihrem Büro im Ministerium und das Haus ist das älteste Hochhaus Berlins. Das fanden wir ganz interessant. Hallo Svenja.
Ja, hallo.
Wir fangen jetzt mal mit dem Elefanten im Raum an. Träumst du schon von peruanischen Radwegen?
Nein, das tue ich nicht. Aber daran merkt man, wie man auch mit Lügen doch eine unglaubliche Öffentlichkeit bekommen kann. Weil was an dem Beispiel sich zeigt, ist, das ist sinnvoll, dieses Projekt. Ja, das hat mein Vorgänger entschieden. Es ist sinnvoll, in den Klimaschutz zu investieren. Und trotzdem kann das genutzt werden, um es eben zu verhetzen und so zu tun, als wäre das nicht in unserem Interesse. Es ist in unserem Interesse. Die Überflutungen zeigen es ja immer wieder, dass sich da gerade was verändert.
Ihr habt ja schon vor Monaten diese Falschdarstellungen eigentlich richtig gestellt im Netz und trotzdem greift selbst der Finanzminister das Thema gerade wieder auf. Also scheinbar gibt es da immer noch Aufklärungsbedarf. Kannst du uns da nochmal den Sachverhalt kurz erläutern? Warum genau bezahlen wir diese Radwege in Peru?
Ja, wir haben mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart, dass die reicheren Länder den ärmeren Ländern beim Klimaschutz helfen. Und das machen wir auch für Peru. Wir helfen ihnen, andere Mobilitätskonzepte für zum Beispiel die Hauptstadt Lima auf den Weg zu bringen. Und dafür kriegt Peru von uns Kredite. Das ist für das Land unheimlich wichtig, weil sie sonst Schwierigkeiten haben, an Kredite heranzukommen. Und damit das auch wirklich gut gelingt, haben wir auch 2 Jahre hintereinander Zuschüsse gezahlt. Einmal 20 Millionen, einmal 24 Millionen. Einfach aus unserem Interesse heraus, dass CO2 reduziert wird. Und das wird jetzt hier in dieser Form verhetzt. Dabei weiß doch jedes Kind, dass es nicht reicht, wenn wir Klimaschutz in Deutschland betreiben.
Manche fragen sich dann vielleicht, warum nimmt Peru nicht selbst Kredite auf?
Es ist für Peru gar nicht so einfach, Kredite auf den internationalen Märkten zu bekommen. Für Deutschland ist es easy. Wir haben ein sehr, sehr gutes Rating von Ratingagenturen. Peru hat nicht so ein gutes Rating und kriegt deswegen Kredite nur zu sehr, sehr hohen Kosten. Und dafür ist das Land zu arm, um dann zu finanzieren. Weil wir aber eben ein Interesse daran haben, dass weltweit der Klimaschutz vorangetrieben wird, dass weltweit Gesellschaften stabiler werden. Deswegen unterstützen wir dann mit Krediten, die wir eben einfacher aufnehmen können.
Könnt ihr nachvollziehen, wer diese Erzählung zuerst lanciert hat und dafür gesorgt hat, dass das irgendwie immer weiter um sich greift und was so die Interessen sind, die dahinter stecken?
Das lässt sich schon zurückverfolgen auf doch eher rechtsradikal ausgerichtete Social-Media-Accounts, die das massiv vorangetrieben haben. Wir sehen aber auch, dass es auch in Deutschland ein Interesse gibt, von der russischen Seite Narrative, also Erzählungen, Geschichten voranzubringen, die sagen, dass sich alles nicht lohnt mit der Entwicklungspolitik, dass man da mal aufhören muss. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel in Afrika sehen wir, dass Russland dort Narrative unterstützt, die heißen, der Westen kümmert sich gar nicht mehr um euch, das ist denen alles egal. Das konnten wir in Burkina Faso, wo wir eine Organisation unterstützen, die so Überprüfungen macht von Nachrichten, ob die wirklich wahr sind, die konnten das genau nachweisen, dass das eben auch gezielt vorangetrieben wird. Und das heißt, hier sagen sie, wir müssen uns ins Schneckenhaus zurückziehen und auf der afrikanischen Seite heißt es dann, guck mal, die wollen gar nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Beides ist komplett falsch. Wir müssen international in Partnerschaften investieren. Gerade wir hier in Deutschland. Wir sind so abhängig von anderen Ländern. Ja, jeder zweite Euro hier wird im Export verdient. Wir sind ein rohstoffarmes Land, was von vielen, vielen Ländern Rohstoffe importieren muss. Und deswegen brauchen wir auch die Beziehungen und die Partnerschaften mit anderen.
Also wenn wir uns jetzt als Reaktion auf diese Debatten den Haushalt so gestalten, dass wir uns tatsächlich in der Entwicklungspolitik weiter zurückziehen, würde das den Leuten wie Putin in die Hände spielen praktisch.
Naja, die gerade Russland, aber auch China und andere Länder sind sehr daran interessiert, strategisch Zugang zu Rohstoffen zu haben. Wir eigentlich auch. Und deswegen macht es auch Sinn, in solche Partnerschaften zu investieren. Als Sozialdemokratin sage ich, es macht auch Sinn, in Partnerschaften zu investieren aus internationaler Solidarität heraus. Ja, wir können nicht zusehen, wie Menschen in anderen Ländern verhungern oder wie für das, was uns wichtig ist, Kaffee, Kakao, dann eben Kinder arbeiten müssen und nicht in die Schule gehen. Also da müssen wir auch eine Verantwortung übernehmen, wie wir das jetzt zum Beispiel mit dem Lieferkettengesetz getan haben.
Wir würden jetzt gerne noch mal ein paar Schritte zurücktreten und genau darüber sprechen, also so ganz grundsätzlich, warum brauchen wir überhaupt Entwicklungszusammenarbeit? Du hast ja gerade schon zwei Punkte angesprochen. Einmal unser wirklich eigenes Interesse, strategisches Interesse. Auf der anderen Seite aber auch Solidarität und anderen Menschen helfen, die vielleicht weniger Geld haben als wir. Und da würden wir jetzt dich gern erstmal fragen, welche Länder kriegen eigentlich am meisten Mittel aus deinem Ministerium?
Naja, wo die meisten Mittel hingehen, ist der afrikanische Kontinent, weil dort eben auch die Not am größten ist. Dort sind die meisten Menschen, die hungern immer noch. Und da, weil das unser Nachbarkontinent ist, sind die Beziehungen traditionell sehr eng. Es geht aber auch in solche Länder wie Bangladesch zum Beispiel, die ja sehr bekannt in Deutschland geworden sind, als es da vor über 10 Jahren in Rana Plaza einen großen Brand in einem Textilwerk gab. Und da haben wir geholfen, dass gewerkschaftliche Vertretungen entstehen, dass endlich Arbeitsschutzrichtlinien eingehalten werden und dass die Menschen also bessere Arbeitsbedingungen dort vor Ort vorfinden. Also auch da sind wir dann engagiert. Aber viel ist schon auf dem afrikanischen Kontinent.
Was sind denn so die wichtigsten Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit?
Es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten. Es gibt gar nicht nur eins. Wir helfen zum Beispiel im Sahel, dass kleine Dörfer, die ihre Wasserversorgung, ihre Landwirtschaft umstellen. Das ist ganz zentral, weil durch die Klimaveränderungen dort sich die Anbaumöglichkeiten sehr stark verändert haben. Sehr viele Menschen hungern. Und die Dörfer, mit denen wir zusammengearbeitet haben, 80% von denen brauchen bei der nächsten Dürrekatastrophe keine Unterstützung mehr, kommen ohne humanitäre Hilfe klar. Und daran sieht man, in so eine Prävention zu investieren, das rechnet sich am Ende. Wir sagen immer, 1 Euro da rein investiert, spart 4 Euro später an humanitärer Hilfe, die man sonst leisten müsste.
Du hast jetzt ein sehr konkretes Beispiel genannt. Manchmal hat man ja so ein bisschen den Eindruck, so Entwicklungspolitik ist so ein bisschen wie der moderne Ablasshandel. Für unser gutes Gewissen schmeißen wir irgendwo Geld drauf und das versickert dann entweder in irgendwelchen schwarzen Löchern oder verpufft wie der berühmte Tropfen auf den Stein. Aber jetzt hast du ein konkretes Beispiel gebracht. Hast du noch ein paar mehr, wo wir wirklich so eine signifikante, nachhaltige Entwicklung vorangebracht haben?
Na, erstmal ist die Entwicklungspolitik ein Bereich, der sehr genau evaluiert wird. Es gibt ein eigenes Institut, die nichts anderes machen als Entwicklungszusammenarbeit evaluieren. Also ich kenne keinen Politikbereich, der so stark immer wieder darauf überprüft wird, ob das, was wir in Geld reingeben, wirklich den Effekt hat, den man auch am Ende haben will. Aber ein Interesse kann ich ja hier nochmal nennen, weil das ganz offensichtlich ist. Wir haben hier gerade eine nationale Sicherheitsstrategie als Regierung erarbeitet. Und dort ist ganz klar festgelegt, dass zu Sicherheit neben der Verteidigungspolitik und der Diplomatie eben auch die Entwicklungszusammenarbeit gehört. Und das kann man auch wieder am Sahel nachweisen. Eine sehr, sehr arme Region, wo der Terrorismus inzwischen sich sehr stark ausgebreitet hat. Und wenn wir nicht mit unterstützen können, dass Menschen dort Arbeit finden, zum Beispiel in der Landwirtschaft, dann haben die Terroristen leichtes Spiel, weitere Anhänger zu rekrutieren. Und das merken wir dann auch wieder in Deutschland. Deswegen ist es auch in unserem eigenen Interesse, in unserem Sicherheitsinteresse, mitzuhelfen, dass so ein Epizentrum des Terrorismus nicht immer weiter sozusagen in diesen Bereich abgleitet, sondern dass da staatlichere Strukturen entstehen, die dem entgegenwirken.
Jetzt ist vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern schon aufgefallen, dass wir jetzt immer wieder von Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Klassischerweise kennt man ja so das Wort Entwicklungshilfe. Ihr benutzt das ja aber relativ bewusst nicht mehr so wirklich. Mhm. Kannst du da mal kurz erläutern, warum?
Ja, wir benutzen den Begriff Hilfe nicht, weil es wirklich um Zusammenarbeit geht. Hilfe klingt ja so, wir schmeißen da irgendwie Geld rein und wir wissen schon, was gut für die Leute dort vor Ort ist. So ist es aber nicht. Es geht wirklich um eine Zusammenarbeit und mit den Ländern gemeinsam das voranzubringen, was auch aus der Sicht der Länder das Richtige ist. Und das eben auch deutlicher zu machen, dass das ein partnerschaftlicher Prozess ist, dass es wirklich darum geht, dass am Ende die Länder sich selber helfen können und dass wir auf dem Weg unterstützen. Das ist es, weswegen wir eher von Zusammenarbeit sprechen oder Entwicklungspolitik und nicht mehr so von Hilfe.
Wie effizient sind wir denn dabei, Fluchtursachen zu bekämpfen?
Ja, das ist einer der großen Themen in der Entwicklungszusammenarbeit, weil ja ein Großteil der Menschen, die fliehen müssen, das in ihre Nachbarländer tun. Also größter Teil, 2/3 der Flüchtlinge sind in den Nachbarländern und das sind oft selber die ärmsten Länder. Das heißt, das sind oft Entwicklungsländer und deswegen unterstützen wir Entwicklungsländer darin, dass sie mit den vielen Flüchtlingen überhaupt klarkommen, dass sie eine Wasserversorgung aufrechterhalten können. Und es ist für manche Länder gar nicht einfach. Ich war gerade in Jordanien und Jordanien hat selber schon ein Wasserproblem. Also sie haben einfach zu wenig Trinkwasser. Und dort ist eines der großen Flüchtlingscamps Zaatari. Dort leben über 80.000 Menschen, die Hälfte davon Kinder. Und dort ist die Wasserversorgung jetzt schon knapp. Das reicht noch etwa für 1,5 Jahre. Wenn wir jetzt mithelfen können, dass es dort eine Wasserversorgung gibt, also Meerwasserentsalzungsanlagen ist da die Lösung, die im Moment gefahren wird, dann können die Menschen dort eben bleiben und müssen nicht weiter fliehen, was dann wiederum auch für uns wichtig ist, weil wir wollen ja nicht, dass sie also erstmal den Leidensweg nicht weiterführen müssen, dass die Kinder dort zur Schule gehen können. Das eben mit zu unterstützen, ist ein ganz wichtiger Teil der Entwicklungszusammenarbeit.
Würdest du denn sagen, es gibt da wirklich so einen direkten Zusammenhang dazwischen, wie viel Geld wir dafür ausgeben und wie viele Geflüchtete zu uns kommen?
Naja, ich kann das an einem Beispiel deutlich machen. In diesem Camp in Zaatari, das ist eben aufgebaut worden und das sind so Blechcontainer, ja. Wenn die jetzt aber kaputt gehen und irgendwann die Wände da rausfallen, die Wasserversorgung nicht mehr stimmt, dann werden die Menschen weiter fliehen müssen. Was bleibt ihnen denn übrig? Und deswegen hat das einen unmittelbaren Zusammenhang, ob wir da helfen können oder nicht. Und Menschen in der Region lassen zu können, in der sie bleiben wollen, weil sie die Sprache sprechen, weil sie, weil das Nachbarland ist und sie hoffen, wieder nach Hause gehen zu können, das ist jedenfalls absolut sinnvoll, statt sie auf mörderische Touren übers Mittelmeer zu treiben. Das will niemand und deswegen ist Entwicklungspolitik auch in diesem Bereich präventive Politik.
Wenn wir bei dem Thema Wasserknappheit sind, sind wir natürlich auch schnell bei dem Thema Klimaschutz. Mhm. Das ist ja auch eine der großen Konflikttreiberinnen, gerade in fragilen Staaten. Bevor du ins Entwicklungsministerium gewechselt bist, warst du ja auch Umweltministerin und hattest da mit Klimaschutz natürlich auch sehr viel zu tun. Welche Bedeutung hat denn Entwicklungspolitik bei diesem Thema, um da wirklich voranzukommen?
Ja, beim Klimaschutz ist es ja ganz zentral, dass wir international alle an diesem Thema arbeiten. Und das ist für Entwicklungsländer ganz besonders schwierig, weil die meisten der Entwicklungsländer sind komplett überschuldet. Also nach Corona jetzt noch mal mehr. Das heißt, die haben kaum genug Geld, die notwendigsten Dinge des Staates aufrechtzuerhalten. Und wenn dann noch der Klimaschutz dazukommt, also nicht nur Energieversorgung überhaupt erstmal für die Bevölkerung aufbauen, sondern auch noch die Kohlekraftwerke, die sie mühsam da haben, aufgebaut haben, jetzt abschalten für erneuerbare Energien, dann sind diese Länder oft damit überfordert. Und das heißt, da mit zu unterstützen, dass sich Entwicklungsländer das leisten können, auf die Kohlekraftwerke zu verzichten und in erneuerbare Energien investieren können. Also das heißt meistens, dass wir helfen, dass ein Netz aufgebaut wird, dass es die gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt. Das heißt, wenn ein privater Investor da eine Windkraftanlage hinstellt, dass er weiß, er kriegt Geld für den Strom, den er einzahlt, da in das Netz einspeist. Also solche Rahmenbedingungen mit zu unterstützen, ist im Interesse der Länder, ist aber auch in unserem Interesse. Und deswegen ist Klimaschutz da ganz konkret ein Teil der Entwicklungszusammenarbeit, die wir machen.
Der russische Angriff auf die Ukraine war ja eine große Zäsur außenpolitisch. Wie hat sich die Rolle der Entwicklungspolitik seitdem auch verändert.
Naja, viele wissen das gar nicht, aber die Ukraine ist von den Zahlen her noch ein Entwicklungsland. Deswegen sind wir schon seit vielen Jahren in der Ukraine und unterstützen zum Beispiel sowas wie kommunale Strukturen aufzubauen. Und der Angriff Russlands auf die Ukraine hat natürlich die Menschen dort unfassbar hart getroffen. Und das ist das eine, wo wir gerade unterstützen, damit die Ukraine diesen Krieg überhaupt aushalten. Ja, also dass die Menschen weiterhin ein Dach über dem Kopf haben, dass sie eine Stromversorgung haben, dass die Kinder in die Schule gehen können. Also dass das, was an normalem Leben noch möglich ist, dann eben auch funktioniert. Dieser Krieg hatte aber auch weltweite Auswirkungen. Antonio Guterres hat mal gesagt, das hat Schockwellen über die Welt geworfen, weil die Ukraine eine der Kornkammern der Welt ist, sind die Lebensmittelpreise extrem teurer geworden, haben wir ja in Deutschland auch gemerkt. Aber für so ein Entwicklungsland, die eben auch sehr viel Lebensmittel aus der Ukraine bekommen haben, ist das nochmal viel härter. Da sind sehr viele Menschen, die schon auf der Kippe zu Hunger und Armut sind. Das heißt, jedes Prozent mehr, was Lebensmittel kosten, führt dazu, dass die Menschen sich die Lebensmittel einfach nicht mehr leisten können. Und deswegen hat das riesige Auswirkungen auf der ganzen Welt gehabt.
Wie groß ist da unser Beitrag im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und anderen internationalen Partnern?
Bei der Ukraine sind wir einer der großen Unterstützer, sowohl militärisch sind wir mit den USA zusammen diejenigen, die die Ukraine am stärksten unterstützen, aber auch im zivilen Engagement. Und ich glaube, das machen wir auch, weil wir wissen, dass die Ukraine diesen Krieg aushalten können muss. Sie verteidigen ja nicht nur sich selber, sondern sie verteidigen die Demokratie gegen einen Angreiferstaat Russland, die einfach sagen, wir wollen hier Teile dieses Landes für uns haben. Und da zu unterstützen, dass die Menschen das aushalten, das machen wir und das ist auch absolut sinnvoll.
Es soll Mitte Juni in Berlin eine große Wiederaufbaukampagne oder Wiederaufbaukonferenz geben. Welche Rolle übernimmt da dein Ministerium?
Die Wiederaufbaukonferenz ist ist eine Konferenzreihe in mehreren Folgen. Die war in der Schweiz, in Großbritannien und jetzt eben in Deutschland. Und die machen wir gemeinsam mit der Ukraine. Und das Wichtige daran ist, dass man die internationale Unterstützung für die Ukraine nochmal bündelt und gemeinsam eben voranbringt. Und wir werben jetzt vor allen Dingen darum, dass es noch mehr Unterstützung für die Ukraine gibt, weil die deutsche Unterstützung reicht nicht aus. Die Ukraine braucht einfach noch mehr. Sie braucht zum Beispiel Unterstützung bei Fachkräften. Viele Menschen haben ja die Ukraine verlassen oder kämpfen gerade an der Front. Und deswegen braucht die Ukraine Ärztinnen, Elektrikerinnen mindestens genauso notwendig wie Panzer. Und dafür jetzt zu werben, ist ein großer Strang dieser Konferenz. Der zweite ist die kommunale Struktur. Wir hier sind gewöhnt, dass wir starke Kommunen haben. Das ist in der Ukraine aber noch nicht so. Die bauen solche Strukturen gerade erst auf. Auch da unterstützen wir dann, haben einen Strang, der sich sehr stark damit beschäftigt. Dann Wirtschaft. Die Wirtschaft in der Ukraine läuft ja. Gerade mittelständische Wirtschaft ist sehr aktiv. Die brauchen aber auch Unterstützung. Die Produkte müssen gekauft werden. Das muss auch weiter investiert werden. Über 2000 deutsche Unternehmen sind in der Ukraine. Auch da machen wir gemeinsame Pläne, Strategien. Wie können wir die Wirtschaft noch besser unterstützen? Und das wird alles praktisch neben vielen weiteren Themen auf dieser Konferenz gebündelt, damit die Hilfe wirklich da ankommt, wo sie hin soll, nämlich in die Ukraine.
Im Konflikt mit Russland geht es ja auch darum, die Länder des globalen Südens auf unsere Seite zu bringen. Da geht es natürlich um Diplomatie, aber welche Rolle spielt denn da auch die Entwicklungszusammenarbeit?
Ja, geostrategisch ist es einfach so, dass sich gerade vieles verändert. Wir kommen mal aus einer bipolaren Welt, wo es den Westen gegen den Osten gab. Das hat sich ganz stark verändert und Olaf Scholz hat ja dafür auch den Begriff Zeitenwende gefunden und nochmal dargestellt, dass es heute eben mehr Zentren in der Welt gibt. Und der afrikanische Kontinent wird auch eins dieser Zentren werden, weil es einfach rohstoffreich ist, weil sehr viele junge Menschen auf dem afrikanischen Kontinent sind. Also bei uns das Durchschnittsalter bewegt sich ja so Mitte 40. Auf dem afrikanischen Kontinent, war jetzt gerade in Mauretanien, die Hälfte der Bevölkerung dort ist unter 14. Ja? Also es ist eine völlig andere Struktur. Das heißt, wir haben auch ein Interesse an Partnerschaften mit solchen Ländern. Jetzt machen wir das aus der Rolle des Stärkeren, scheinbar Stärkeren heraus. Aber absehbar werden wir weniger und der gerade afrikanische Kontinent mehr, der asiatische Kontinent auch sehr aufstrebende, dynamische Länder. Das heißt, wir sind gut beraten, für unsere eigene Zukunft, für unseren eigenen Wohlstand, Partnerschaften mit diesen Ländern zu suchen. Und da ist die Entwicklungspolitik ein ganz wichtiger Türöffner. Ich kriege immer wieder zurückgespiegelt, mit Deutschland kann man vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ihr seht auch, was die Notwendigkeiten in unserem Land sind, also in den Entwicklungsländern. Das ist eine wirkliche Partnerschaft. Ihr drückt nicht einfach nur eure Interessen durch, sondern macht das gemeinsam mit uns. Und solche Partnerschaften sind dann wirklich wertvoll, weil sie auch helfen, dass für uns die Türen eben weiter offen stehen als für viele andere um uns herum.
Trotzdem sind jetzt die Forderungen, die im Raum sind, was den Haushalt angeht, ja, dass gerade in deinem Haus stark gespart werden soll. Wie passt das denn mit all diesen Debatten zusammen, auch mit den Debatten um Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen und so weiter und so fort. Nach der Zeitenwende hat man so das Gefühl, in Verteidigungs- und Sicherheitspolitik wird jetzt richtig viel investiert, was ja auch durchaus richtig ist, aber die Entwicklungspolitik, die fällt da so ein bisschen irgendwie hinten runter. Wie gehst du in diese Debatte da rein? Hat Entwicklungspolitik da irgendwie auch ein Imageproblem?
Naja, ich glaube, dass wir uns in Deutschland zu sicher waren, dass Entwicklungspolitik von allen hier breit getragen und unterstützt wird. Und das ist nicht der Fall. Das merken viele auch jetzt das erste Mal, dass das nicht der Fall ist. Es sind unglaublich viele Menschen in diesem Bereich engagiert. Es gibt ganz viele Organisationen, die sich für Menschen in anderen Ländern einsetzen. Aber wir haben, glaube ich, zu wenig in Deutschland dafür geworben. Und das muss sich unbedingt ändern. Und das ändert sich gerade auch. Und ich kämpfe natürlich dafür, dass es Geld für die Entwicklungszusammenarbeit gibt, weil unsere nationale Sicherheitsstrategie sagt ganz klar, Verteidigung, Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit sind für unsere Sicherheit wichtig. Internationale Solidarität ist mir als Sozialdemokratin wichtig. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir bei allen Sparbemühungen diesen Bereich nicht zu stark runterkürzen. Ja, wir sagen, weniger als 1% unserer Wirtschaftsleistung geht da rein. Weniger als 1%. Das müssten wir uns doch als reiches Land leisten können. Das ist eine Investition in unsere Sicherheit. Das ist eine Investition in unsere wirtschaftliche Zukunft. Es ist eine sinnvolle Partnerschaft, die wir dort angehen. Und deswegen, die Haushaltsverhandlungen sind erst Ende des Jahres beendet, wenn das durch das Parlament geht. Und so lange werde ich auf jeden Fall dafür werben.
Derzeit heißt es, du sollst unter 10 Milliarden bekommen. Du möchtest aber über 12 Milliarden gerne haben. Wenn das dabei bleibt, was würde das denn bedeuten? Wo müsstest du denn sparen?
Ja, ich habe jetzt mehr Geld angemeldet, als ich im Moment habe, weil einfach die Krisen so viel mehr sind. Die Ukraine braucht mehr Geld. Die Zerstörungen sind gigantisch in dem Land und die Menschen brauchen eine Unterstützung, wenn sie da bleiben wollen und wenn sie da bleiben sollen. Also wenn es da keinen Strom gibt und wenn wir nicht unterstützen können, das Stromnetz weiter aufzubauen, dann werden die Menschen da nicht über kurz oder lang nicht bleiben können. Und deswegen habe ich gesagt, ich brauche mehr für die Ukraine. Ich brauche mehr für den Nahen Osten, weil der Krieg, den die Hamas gegen Israel jetzt angefangen hat, der ist dramatisch. Das hat Auswirkungen in der gesamten Region. Und wir werden auch die palästinensische Seite dort weiter unterstützen müssen, die palästinensischen Autonomiegebiete, damit wir wenigstens beitragen können zu einer Befriedung und dem, was wir wollen, nämlich dass es am Ende zwei Staaten gibt und dass das Existenzrecht Israels gesichert ist. Wir haben mehr internationale Krisen und Konflikte, wo wir uns auch nicht einfach zurücklehnen können, weil wir die Auswirkungen hier ganz deutlich spüren. Und deswegen habe ich mehr angemeldet, als ich im Moment habe, weil der Entwicklungsetat schon ganz massiv gekürzt wurde, weil wir schon so viele Sparleistungen gebracht haben, dass ich möchte, dass man sieht, was eigentlich jetzt die Notwendigkeiten sind. Jetzt geht's in die Haushaltsverhandlung. Alle müssen einen Beitrag leisten zur Konsolidierung. Aber das BMZ, also das Entwicklungsministerium, hat das schon getan. Und da muss es eben auch Grenzen geben. Und deswegen habe ich jetzt erstmal mehr angemeldet, ja.
Kevin Kühnert sieht in der Debatte einen nationalistischen Zungenschlag. Würdest du das auch so sehen?
Ich kann das absolut unterschreiben, was Kevin dort gesagt hat. Ich finde das richtig. Ich glaube, dass man sehr aufpassen muss. Wir sind international vernetzt. Wir sind ein Land, was vom Export abhängig ist, was davon abhängig ist, jetzt, dass Fachkräfte zu uns kommen. Wir brauchen Arbeitsmigration nach Deutschland. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, wie wir unsere Debatten führen. Ich kann nur davor warnen, zu meinen, wenn wir uns hier ins Schneckenhaus zurückziehen, dass wir dann mit den internationalen Krisen und Konflikten nichts zu tun haben. Das ist nicht der Fall. Und seit Corona sollten das eigentlich auch alle wissen.
Würdest du also sagen, Entwicklungspolitik und ein gutes Budget für die Entwicklungspolitik ist also wirklich auch maßgeblich für unsere Sicherheit?
Ja, Entwicklungspolitik ist ein ganz entscheidender Punkt auch für unsere nationale Sicherheit. Deswegen haben wir da auch ein Interesse und haben das auch in der nationalen Sicherheitsstrategie so festgelegt. Das ist aber eben nicht das Einzige. Es ist auch wirtschaftlich vernünftig und es ist auch ein Akt der Solidarität. Also schon aus all diesen Gründen ist es vernünftig. Und wir wissen doch seit Corona alle ganz genau, dass wir in der Welt vernetzt sind. Wir haben das mitgekriegt, wie schnell sich dieser Virus auf der Welt verbreitet hat. Und dann zu glauben, dass wir hier sicher und zufrieden leben können, wenn in der Welt nicht endlich präventiv Gesundheitssysteme aufgebaut werden. Das ist einfach ein Irrglaube und deswegen sind wir gut beraten, auch in die internationale Politik zu investieren.
Wie hat sich dein Budget eigentlich so im Laufe der letzten Jahre oder also auch bevor es dein Budget war, wie hat sich das eigentlich entwickelt?
Ja, mit der Corona-Pandemie ist der Etat sehr hochgegangen, weil wir ja auch helfen mussten international, dass alle geimpft werden. Und das ist auch über dieses Ministerium natürlich auch unterstützt worden. Es hat auch die SPD sehr unterstützt damals in der Großen Koalition, dass mehr Geld auch in diese internationale Solidarität geht. Und jetzt sind wir schon deutlich runtergekürzt. Wir waren mal bei über 13 Milliarden. Wir sind jetzt noch bei knapp 11 Milliarden. Also da ist schon deutlich Geld runtergegangen. Auch der Anteil am Gesamthaushalt ist deutlich runtergegangen. Und nochmal, es ist weniger als 1% der Wirtschaftsleistung, die wir haben. Deutlich weniger als dieses 1%. Ich finde, das sollten wir uns leisten können.
Jetzt haben wir natürlich bei so Haushaltsdebatten einerseits die Ausgabenseite, aber es gibt ja auch etwas, worüber sehr wenig gesprochen wird, nämlich die Einnahmeseite. Da hast du aber im letzten Monat auch einen Namensartikel gemeinsam mit anderen verfasst, wo du eine Steuer auf Milliardenvermögen international gefordert hast. Und diese ganze Entwicklung, dass die Reichen immer reicher werden, die gibt es ja nicht nur international, sondern auch auf der nationalen Ebene. Warum wird das eigentlich so wenig thematisiert? Warum nehmen wir die nicht mehr in die Pflicht?
Diese Milliardärssteuer, die wir gefordert haben, war eine Forderung von Brasilien, die gerade die Präsidentschaft der G20 haben. Und ich halte das für absolut sinnvoll, sowas zu unterstützen, weil die 5 reichsten Männer der Welt haben während Corona ihr Einkommen verdoppelt, während 50% der Bevölkerung einfach nochmal deutlich ärmer geworden sind. Das heißt, die Schere geht immer weiter auseinander. Und da ist Steuerpolitik ein guter Ansatz, um da etwas gegenzusetzen. Wir in Deutschland haben Steuern, die abhängig sind vom Einkommen. Die meisten Länder auf der Welt haben das aber noch nicht. Und sie fürchten sich auch davor, sowas einzuführen, weil sie Sorge haben, dass dann die Menschen mit Geld in das Nachbarland gehen, wo es das eben nicht gibt. Und Olaf Scholz hat es geschafft, eine Mindeststeuer für Unternehmen durchzusetzen. Und jetzt geht es darum, auch eine Mindestbesteuerung der reichsten Menschen der Welt irgendwie durchzusetzen, damit die eben auch einen Anteil leisten. Das wäre für Deutschland wahrscheinlich gar nicht so relevant, weil wir ja schon Steuern erheben. Aber für viele Länder auf der Welt wäre das ein ganz großer Schritt nach vorne, weil auch in den ärmsten Ländern der Welt gibt es Reiche. Und wenn man an die endlich auch mit rankäme, also weltweit die Reichsten auch an dem beteiligt, was wichtig ist für die Welt, würde die Welt ein Stückchen gerechter werden. Und deswegen habe ich Brasilien da unterstützt. Das habe ich gemeinsam getan mit meiner südafrikanischen Finanzministerkollegin, mit spanischer Unterstützung. Also da waren wir eine ganz große Gruppe, die gemeinsam Brasilien da unterstützt.
Gibt es da in der Bundesregierung eine gemeinsame Linie oder ist das jetzt nur dein Vorstoß?
Nein, in der Bundesregierung gibt es da keine gemeinsame Linie, aber aus der entwicklungspolitischen Sicht ist das absolut sinnvoll. Wir helfen und unterstützen Länder dabei, Steuersysteme aufzubauen und zwar so, dass es eben nicht nur so eine Mehrwertsteuer gibt, sondern eben auch eine Steuer, die sich nach dem Einkommen bemisst, was die Einzelnen haben. Das ist in den meisten Ländern gar nicht so einfach, weil es gar keine Registrierung der Bevölkerung gibt, auch keine Steuererklärung, keine solche solche, also alles erstmal von Grund auf aufgebaut werden muss. Aber es, wir machen das sehr erfolgreich und wir sehen, dass wenn man ein Sozialsystem, ein Bildungssystem finanzieren will, dann braucht man auch Einnahmen als Staat, braucht man auch Steuern. Und so eine Milliardärssteuer könnte eben ein erster, auch wichtiger Schritt für viele der Entwicklungsländer sein.
Ich hole uns nochmal zurück nach Deutschland und zu den Haushaltsverhandlungen. Für wie sinnvoll erachtest du denn eine Ausnahme von der Schuldenregel, um, das wäre ja eine Lösung sozusagen, oder eben vielleicht einen Sonderhaushalt, also schwebt dir da irgendwas vor?
Also ich war ja auch mal Wissenschaftsministerin und deswegen finde ich es sehr sinnvoll, mal den Stimmen aus der Wissenschaft zu folgen. Und da ist der Mainstream, also die Mehrheit, im Moment vollkommen klar. Sie sagen, dass die Schuldenbremse, so wie wir sie auslegen und wie wir sie festgelegt haben, dass die Investitionen in die Zukunft behindert. Also dass wir das, was wir an Aufbau an Infrastruktur in Deutschland brauchen, das ist offensichtlich, wenn man sich das Bahnsystem anguckt, das Autobahnsystem, die Brücken, die öffentlichen Gebäude sind nicht die schönsten Gebäude am Platz. Ja? Also es muss jetzt investiert werden. Und wenn wir das nicht langsam nachholen, hinterlassen wir den nächsten Generationen einen riesigen Berg von Aufgaben, für die sie gar nicht genug Geld haben können. Und dieser Aufruf aus der Wissenschaft, jetzt in die Zukunft zu investieren, jetzt in da rein die Industrie CO2-frei zu machen, jetzt in die unsere Zukunft zu investieren, den finde ich absolut sinnvoll und unterstützenswert. Und deswegen würde ich da sehr dafür plädieren, dass man daraus keine Religion macht aus der Schuldenbremse, sondern pragmatisch guckt, wofür war die da? Die war dafür da, damit der Staat sich nicht zu stark überschuldet. Also für eine Generationengerechtigkeit. Es ist aber auch ungerecht, wenn man den nächsten Generationen dann eine komplett marode Infrastruktur hinterlässt und Finanzen, mit denen sie überhaupt nicht klarkommen. Und deswegen das zu reformieren, ich halte es für absolut sinnvoll, ob das in den Konstellationen gerade geht, das werden wir mal sehen, aber die Wissenschaft ist da vollkommen eindeutig.
Ich möchte vielleicht so als letzten Punkt unseres Gesprächs nochmal auf ein Thema eingehen, wo ich nach ein paar Folgen aus dem Podcast vom BMZ Entwicklungssache, aber auch auf euren Social Media Kanälen den Eindruck hatte, das ist so ein Herzensthema für dich, weil das immer wieder auftaucht, nämlich Geschlechtergerechtigkeit. Und dein Haus hat ja auch vor einem Jahr eine neue Strategie für feministische Entwicklungspolitik vorgelegt. Was genau heißt das denn schon wieder? Machen wir jetzt nur noch Entwicklungspolitik für Frauen oder was kann man sich konkret darunter vorstellen?
Naja, die Entwicklungspolitik ist eben sehr stark männlich geprägt gewesen und hat viel zu wenig darauf geachtet, wen erreichen wir eigentlich? Erreichen wir wirklich alle Teile der Gesellschaft? Wir wissen aber, auch da sind die wissenschaftlichen Studien ganz klar, dass Gesellschaften sich nur dann wirklich weiterentwickeln können, wenn Männer und Frauen gleichermaßen beteiligt sind. Und deswegen muss auch Entwicklungspolitik dazu einen Beitrag leisten. Ich hätte auch einfach sagen können, wir setzen das Menschenrecht auf Gleichstellung um oder wir kümmern uns darum, was eigentlich selbstverständlich ist. Das hätte aber, glaube ich, keine Aufmerksamkeit gegeben. Deswegen habe ich das feministisch genannt, weil das ergibt auf jeden Fall Reibung und das erzeugt dann eben auch Wärme in der Debatte. Aber es ist vollkommen eindeutig, Länder, in denen die Frauen immer noch nicht die gleichen Rechte haben, in denen sie nicht gleich repräsentiert sind, in denen sie keinen Zugang zu Ressourcen haben, in denen sie zum Beispiel kein Land besitzen dürfen, die sind entwickeln sich deutlich schlechter. Dort geht es den Menschen deutlich schlechter, allen Menschen insgesamt. Und deswegen muss man auch in der Entwicklung Zusammenarbeit darauf achten, dass eben auch die Frauen mitgesehen werden. Und deswegen habe ich klare Vorgaben gemacht, dass eben die Projekte, die wir machen, eben ganz gezielt Frauen adressieren oder eben auch Frauen mit adressieren, weil dann wären es andere Projekte und da haben wir tolle Beispiele, wo man sehen kann, was sich verändert, wenn Frauen in den Projekten beteiligt werden.
Ja, ich denke, das ist ein schöner Schlusspunkt. Vielen, vielen Dank, Svenja. Ich entnehme deinem Enthusiasmus auch so ein bisschen, dass du schon optimistisch auf dieses Jahr blickst. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen letzten Ausblick geben.
Naja, ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch und deswegen glaube ich, dass wir als Deutschland unsere Verantwortung auch in der Welt wahrnehmen werden. Wir haben da unglaublich viel aufgebaut, was wir alleine in den letzten 2 Jahren geschafft haben, in Veränderungen zum Beispiel in der Weltbank, die eben sehr wichtig ist für die Entwicklungspolitik. Da bin ich sicher, dass wir das nicht so einfach wieder verspielen wollen, sondern dass die Rolle, die wir da haben, wir sie eben auch weiterführen wollen. Und dazu gehören die Finanzen, dazu gehört aber eben auch eine breite Unterstützung aus der Gesellschaft und natürlich auch aus meiner Partei, der SPD. Wir sind eine internationale Partei. Das ist uns in die Gene geschrieben und ich glaube, das müssen wir auch noch mal viel deutlicher wieder betonen. Unser Parteivorsitzender Lars Klingbeil macht das. Es gibt ganz, ganz viele Aktive vor Ort in den SPD-Gliederungen. Wir haben viele in der Fraktion, die sich um dieses Thema kümmern und wir können sehr selbstbewusst sagen, dass wir für internationale Politik wirklich brennen und deswegen, das macht mich optimistisch, dass es so viele engagierte Leute da in der SPD gibt.
Liebe Svenja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank auch an Lisa von ASK für die Technik heute. Und vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern für das Interesse. Wer mehr von Svenja und über Entwicklungspolitik hören will, dem empfehlen wir an dieser Stelle nochmal den Podcast des BMZ Entwicklungssache. Wer mehr von uns und von der SPD-Fraktion hören will, dem empfehlen wir natürlich, unseren Podcast zu abonnieren und uns auf den diversen Social-Media-Plattformen zu folgen. Das war die Lage der Fraktion. Glück auf.
Tschüss.
Tschüss.